Steuermannschaft, der Kanzlei-Podcast mit Daniel Kubitzer und spannenden Gästen aus der Branche. Zusammen setzen wir Kurs Richtung Zukunft und beleuchten die aktuellen und zentralen Branchenthemen für eine nachhaltige Kanzleientwicklung.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Matthias Borgmeier. Matthias ist Syndikussteuerberater bei der Nationalbank in Essen.
Hallo Daniel, schön, dass ich da sein darf.
Hey Matthias, wir kennen das schon ein bisschen länger. Du hast auch schon mal einen Podcast bei NWB gemacht, glaube ich, und darüber sind wir beide in Kontakt gekommen und ich bin sehr froh, dass du heute da bist.
Vielen Dank auch von meiner Seite aus für die Einladung. Ich finde es ein schönes Format, so ein Steuerpodcast. Hatte ich jetzt das erste Mal bei der NWB gemacht, in der Steuerbar. Und bin gespannt, über welche Themen wir heute noch schlussendlich sprechen werden.
Wir starten wie immer ganz vorne bei dir, deiner Unternehmensgeschichte und deiner persönlichen Karriere. Erzähl gerne mal, wie bist du in die Branche gerutscht?
Sehr gerne. Ich hatte eigentlich vor, Medizin zu studieren und war dann so, wie man es macht, mit 16, man weiß noch nicht so konkret, man hat noch keine konkreten Pläne. War bei der Jobmesse und bin da auf die Finanzverwaltung aufmerksam geworden, hatte mich dann da beworben, wurde angenommen und so bin ich dann hinterher im schönen Schloss Nordkirchen gelandet, hatte da 3 Jahre lang mein Diplom-Finanzwirt absolviert im dualen Studium mit Praxisblöcken in der Finanzverwaltung. Mein Standort war hier in Essen. Und schon während des Studiums hatte ich gemerkt, gut, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt, auch von der späteren Tätigkeit, weil durch die Praxisblöcke hat man immer wieder einen Einblick und hatte dann für mich relativ früh auch schon den Entschluss gefasst, nach dem dualen Studium in die Steuerberatung zu wechseln. War dann knapp 1,5 Jahre lang in einer mittelständischen Kanzlei in Essen tätig, weil ich mir gesagt habe, gut, jetzt kenne ich halt einmal den Rundumschlag aus der Finanzverwaltung, jetzt will ich einmal sehen, wie es denn insgesamt in der Praxis läuft. Und hatte dann die Möglichkeit, mich bei der BDO im Fachbereich Vermögens- und Unternehmensnachfolge zu spezialisieren. Die Chance habe ich dann auch in Angriff genommen, hatte dann meine große Leidenschaft an der Nachfolgeplanung entdeckt, hatte in der Zeit dann auch noch einen berufsbegleitenden Master in Taxation an der Firma absolviert und bin dann ins Steuerberaterexamen reingegangen und nachdem ich als Steuerberater bestellt war, vor knapp 2 Jahren, hatte ich mir dann gesagt, gut, was machst du jetzt? Und dann ist der Kontakt zur Nationalbank Vermögenstreuhand GmbH zustande gekommen. Und das hatte ich nochmal als klasse Herausforderung gesehen und hatte mir dann gesagt, gut, ich möchte nochmal meinen Blick ein bisschen erweitern. Und so bin ich dann bei der Vermögenstreuhand gelandet. Während meiner BDO-Zeit hatte ich damals aber schon extrem viel Freude daran, auch an der Wissensvermittlung und an der Lehre und hatte dann sukzessive zur BDO-Zeit schon angefangen, an der FOM selbst als Dozent zu dozieren, im Bachelor und im Master, hatte das dann noch ein bisschen ausgeweitet und bin halt in dem Zuge auch sehr dankbar, dass man das halt sehr gut kombinieren kann, verschiedene Tätigkeiten im Steuerrecht. Also einmal halt das Angestelltenverhältnis und einmal, dass man noch in seiner Freizeit eine lehrberufliche Tätigkeit
hat. Ich springe nochmal ganz nach vorne. Du sagst, du bist beim Finanzamt NRW ausgebildet. Jetzt ist das ja eine sehr schwere Ausbildung, aber auch eine sehr gute Ausbildung. Würdest du sagen, du hattest dadurch einen Startvorteil in die Steuerwelt?
Ja, schlussendlich arbeitet man ja hinterher in der Steuerberatervorbereitung viel immer mit Quoten, mit welchem Werdegang man was für eine Bestehungsquote hat. Und wenn man rein auf die Bestehungsquote guckt, ist das natürlich so, dass die Ausbildung in der Finanzverwaltung hinterher ein sehr guter Start ist. Nichtsdestotrotz muss man halt auch sagen, jeder Weg hat seine Vor- und Nachteile. Das heißt, wenn man halt wirklich über den Steuerfachangestelltenweg geht, hat man es halt einmal von der Pike auf gelernt und man hat einmal hinterher schlussendlich alles selbst gemacht, würde ich mal fast sagen. Wenn man jetzt über das Studium in Nordkirchen kommt, also über den Diplom-Finanzwirt, muss man halt auch ganz klar sagen, da ist ein klarer Schwerpunkt gelegt, auch für die spätere Tätigkeit. Und man hat zum Beispiel das Thema Buchhaltung nicht von der Pike auf gelernt, sondern das ist halt relativ komprimiert, sondern es geht hinterher eher um das Thema Abschlussbuchung. Also die Schwerpunkte sind, finde ich, andere, aber grundsätzlich doch eine sehr gute Basis, um ins Steuerrecht zu starten.
Ich bin ja auch nicht in der freien Wirtschaft ausgebildet, sondern auch beim Finanzamt und nachher in der Industrie. als ich das erste Mal in der Kanzlei gearbeitet habe, gesagt, schreib mal eine Rechnung. Und dann habe ich als Steuerberatervergüter verordnet, wie geht das? Und dann sage ich, ja, nimmst du die Zehntelsätze. Dann sage ich, da kann man doch keine Rechnung schreiben. Also wenn man dann nicht aus dieser Steuerberaterwelt kommt, gibt es da so ein, zwei Sachen, die sind dann neu für einen.
Das ist wahr. Vor allen Dingen, es läuft halt in der Steuerberatung halt nochmal komplett anders, auch von den Abläufen als im Beamtenverhältnis und jetzt nochmal explizit im Finanzamt. Es sind halt zwei unterschiedliche Welten, die beide ihre Vor- und Nachteile haben, klar. Für mich ehrlicherweise aber definitiv die steuerberatende Tätigkeit die wesentlicheren Vorteile im Verhältnis zum Beamtenverhältnis.
War denn deine Motivation, nochmal einen Master im Steuerrecht zu machen?
Nachdem man sein Diplom Finanzwirt gemacht hat, braucht man halt 3 Jahre Berufserfahrung, um ins Examen reinzugehen, ins Steuerberaterexamen. Und ich hatte für mich persönlich damals gesagt, gut, man ist halt 3 Jahre lang aus diesem Lernrhythmus raus. Ein Master vertieft nochmal einzelne Themen, ist nochmal ein bisschen Weitblick, weil man auch nochmal neben rein steuerrechtlichen Studium nochmal andere Schwerpunkte gesetzt bekommt und andere Bereiche sieht. Sowas wie Führung, Nachhaltigkeit, Unternehmensorganisation zum Beispiel. Und dann habe ich mir gesagt, okay, einerseits komme ich aus dem Lernrhythmus nicht raus, andererseits lerne ich nochmal neue Themen kennen und andererseits ist auch das Netzwerk natürlich, was dahinter steht, an der Form sehr gut. Und schlussendlich hat mich das ja anscheinend so sehr an der Form überzeugt, dass ich dahinter selbst als Dozent angefangen habe. Also von daher für mich genau der richtige Weg und ich kenne auch viele Kollegen, die dort ihren Master absolvieren. Aus der Finanzverwaltung.
Konntest du denn bei der Form in Essen studieren oder musstest du jetzt was pendeln?
Nee, ich hatte Glück, dass hier in Essen der Master zustande gekommen ist, aber man muss dazu auch sagen, die ganzen Steuerrechtsmaster an verschiedenen Hochschulen haben immer damit zu kämpfen, nur häufig damit zu kämpfen, dass sie zustande kommen, weil so viele interessieren sich jetzt ehrlicherweise auch nicht für Steuerrecht.
Ja, das ist richtig. Ich habe mal eine Zeit lang an der Form in Aachen doziert, auch in einem Steuerrechtsstudiengang. Und da war auch jedes Mal die Frage, macht man den noch, macht man den nicht? Weil Köln ist ja sehr stark, Bonn, da war Aachen immer so ein Nebenstudiengang. Da war auch immer die Frage, lohnt sich das überhaupt dann für 6, 7 Leute einen Studiengang zu machen? Mhm. Das ist schon spannend. Was unterrichtest du denn für Fächer?
Quer durch die Bande. Also von Einkommensteuer zu Umsatzsteuer, Besteuerung der Gesellschaften, wirklich alles quer durch die Bande. Also man muss sagen, ich habe schon mal einen Fokus halt wirklich auf Erbschaftssteuer, Bewertung und Erwerbsteuer. Aber an der FOM wird es halt so hinterher zugeteilt und man muss halt immer gucken, das, was an Modulen halt frei ist, spricht einen das an oder nicht. Also so gebe ich jetzt zum Beispiel in diesem Semester Grunderwerbsteuer und Grundsteuer. Im vorherigen Semester waren es Besteuerung der Gesellschaften und Einkommensteuer.
Das heißt, du bist aber dann tagsüber, sag ich mal, im Job tätig oder in der Kanzlei tätig und dann machst du abends die Vorlesung?
Genau, also es ist dadurch, dass es berufsbegleitend ist, muss man sagen, dass es doch diese ganzen berufsbegleitenden Master wirklich sehr gut sowohl für Studenten als auch für Dozenten so organisiert, dass sich das ohne Probleme vereinbaren lässt. Also die Vorlesungszeiten, wenn unter der Woche Vorlesungen sind, sind die von 18 bis 21.15 und am Wochenende halt am Samstag tagsüber. Also bislang hatte ich noch nie das Pech, dass irgendwo mal was mit dem Hauptjob kollidiert ist, weswegen man das dann auch sehr gut koordinieren kann. Und wenn wirklich mal was dazwischen kommt, weicht man im Zweifel auf online vielleicht mal aus, findet einen Alternativtermin. Also dadurch, dass man ja in der Regel keine 50 Studenten hat, lässt sich das immer sehr gut.
Wow, beeindruckend. Das ist ja viel Einsatz von dir. Ich sag mal, du hast deinen Hauptjob, bist jetzt noch Steuerberater und dann auch noch Dozent. Das muss man ja erstmal als zeitlichen Teil in den Hut bekommen.
Ja, also ich finde es, ich persönlich sehe das Ganze so, wir haben halt, wenn man sich mal die Statistik anguckt, haben wir ein extremes Nachwuchsproblem. Das Durchschnittsalter der Steuerberater, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, über 50. Und ich persönlich finde es halt wichtig, bei Jugendlichen beziehungsweise bei Motivierten, die sich halt für Steuerrecht entschieden haben, anzusetzen und die auf ihrem Berufsweg zu begleiten und wirklich da die Motivation zu fördern. Weil schlussendlich ist Steuerrecht kein stumpfes Auswendiglernen, sondern hinterher die Anwendung macht. Das heißt, wenn man es einmal verstanden hat, kann man mit den ganzen Vorschriften auch wesentlich besser umgehen und ein Risikoempfinden für sich selbst entwickeln, als wenn man es wirklich stumpf auswendig lernt. Und da finde ich die Begleitung von Heranwachsenden immer sehr interessant und macht mir sehr viel Freude, die auf ihrem Lebensweg beziehungsweise auf ihrem beruflichen Weg hinterher zu begleiten und da die Basics im Steuerrecht zu legen. Man muss jetzt aber auch sagen, es ist schon ein Unterschied, ob man jetzt ein Drittsemester Master hat oder wie ich es im letzten Semester hatte, ein Bachelor, Erstsemester Steuerrecht, wo im Zweifel noch gar kein steuerrechtlicher Background bestand, wo man dann wirklich die Basics legt, weil in der Position ist man hinterher dafür verantwortlich, ob man die Leute und ob man die Studenten packt und für Steuerrecht begeistert bekommt oder ob man hinterher der Dozent ist, der er die Leute vergrault hat. Und da macht es mir persönlich sehr viel Freude und da ich auch noch relativ jung bin, würde ich sagen, dass ich auch einen ganz guten Zugang zu den Studenten.
Ich würde sagen, ich selbst unterrichte auch lieber im Master, weil ich auch sage, okay, im Bachelor muss man auch schauen, da muss man einen gewissen Anspruch haben, dass man auch nur gute Studenten durchlässt. Also soll ja auch nicht jeder das Studium vielleicht nachher bestehen, der sich nicht genug anstrengt. Im Master sehe ich es immer ein bisschen anders. Die müssen ja schon einmal bewiesen haben, dass sie studieren können. Also da geht es auch darum, um den Menschen wirklich zu helfen, weiterzuentwickeln. Und ob man das im Lehrsaal macht oder in der Eckkneipe, ist ja eigentlich egal. Hauptsache, die kriegen die Unterstützung von einem.
Richtig. Also ich finde es immer schön, dass da sich ein paar Leute im Steuerrecht verirren, da ihre Berufung finden und da auch hinterher schlussendlich Fuß fassen. Die Frage ist halt immer, ob Finanzverwaltung oder der Weg über Steuerfachangestellten oder über ein BWL-Studium. Die Wege ins Steuerrecht sind ja hinterher vielseitig. Und deswegen kann ich da jeden immer nur ermutigen, sich doch mal das Steuerrecht anzugucken, ob es nicht für heranwachsende Jugendliche, die gerade im BWL-Studiengang sind, etwas ist, in diesem Bereich zu motivieren.
Ich sag mal, jetzt zahlst du ja sehr in die Branche ein. Jetzt wissen wir, alle Dozententätigkeiten sind ja auch nicht so goldig vergütet im Verhältnis zu anderen Sachen. Das heißt, man investiert da wirklich auch Zeit und Leidenschaft. Würdest du noch sagen, dass man es zurückbekommt? Also, dass man auch mal, sag ich mal, für die Firma einen Mitarbeiter gewinnen kann oder dass man auch mit seiner Dozententätigkeit eine gute Außendarstellung hat?
Ja, also ich finde, man kriegt schon genügend zurück, weil sonst würden es, glaube ich, die Dozenten auch im Steuerrecht nicht machen, weil da bin ich bei dir. Das ist mit der Vergütung, es gibt natürlich lukrativere Themen, es gibt aber auch gleichzeitig unlukrativere Themen. Und ich persönlich sehe das Ganze so, es gibt halt einen Unterschied, ob man jetzt als Dozent wirklich vor Ort unterrichtet oder ob man jetzt zum Beispiel irgendein Seminar online gibt. Wenn man jetzt irgendein Seminar online gibt, ich sag mal so, in der Regel ist es bei Steuerrechtsseminaren so, alle haben den Bildschirm aus und man kriegt halt kein wirkliches Feedback. Vielleicht mal vielen Dank, schönen Tag, aber das Feedback ist ein anderes, als wenn man jetzt vor Studenten hinter einem Hörsaal sitzt, beziehungsweise steht und die unterrichtet und man wirklich halt sieht, okay, man ist irgendwie nochmal in die Materie eingetaucht und man sieht an den Leuten, dass sie es verstanden haben. Und ich persönlich finde, es macht hinterher so die Erfahrung in allem, was man sammeln kann, weil natürlich, es gibt in der Zeit lukrativere monetäre Sachen, aber es geht im Steuerrecht ja auch nicht allein darum, hinterher, was man an Geld verdient, sondern hinterher wirklich darum, dass man auch Freude hat an dem, was man tut. Und da muss ich sagen, macht mir die Dozententätigkeit extrem viel Spaß. Deswegen würde ich es auch nicht missen wollen. Wenngleich deine Aussage natürlich vollkommen richtig ist, man könnte auch lukrativere Themen.
Wie ist es denn für dich, für eine Bank zu arbeiten? Was ist da die Besonderheit im Vergleich zu BDO, wo du mal warst, oder zu einer normalen Steuerkanzlei?
Also es ist natürlich nochmal ein Unterschied. Ich würde sagen, es ist hinterher bei uns wesentlich persönlicher. Es ist halt bei großen Gesellschaften häufig so, es geht nach abrechenbaren Stunden und es ist halt ein anderes Arbeiten. Beides hat mir Freude bereitet und beides bereitet mir Freude. Man kann es halt schlecht miteinander vergleichen. Jetzt sind wir ja nicht hinterher direkt eine Bank, sondern ich arbeite ja im Family Office einer Bank. Und da ist es halt hinterher doch sehr persönlich, weil die Nationalbank auch ein sehr, sehr nah ist an ihren Kunden dran. Und deswegen würde ich schon sagen, man kann es nicht vergleichen. Das ist aber beides hinterher interessant.
Das heißt, du betreust aber überwiegend ja auch sehr, sehr große Mandate oder ich sag mal sehr, sehr reiche Mandate. Sonst wird es das wahrscheinlich gar nicht lohnen. Also hast du ja dann schon eine Abgrenzung zu einem kleinen Steuerberater, der an die Zielgruppe wahrscheinlich gar nicht rankommt.
Ja, klar. Also ich sag mal so, wenn man jetzt einen kleinen Steuerberater hat, muss man halt sagen, wo liegen die jeweiligen Beratungsschwerpunkte. Das heißt, in der Regel ist es ja hinterher so, bei Einzelkämpfer-Steuerberatern zum Beispiel so, dass der primäre Fokus auf der Erstellung von Einkommensteuererklärungen liegt, auf der Buchhaltung, vielleicht mit ein, zwei Steuerfachangestellten im Background. Unsere Tätigkeit ist ja hinterher keine Steuerberatende, sondern wir wollen halt das Thema Nachfolgeplanung bei Kunden der Nationalbank hinterher anstoßen. Wir beraten auch in dem Bereich extern zur Unternehmensnachfolge, weil das Thema ist, und bei mir ist halt wirklich im Steuerrecht die Leidenschaft Nachfolgeplanung, weil ich finde es schade und die Wahrnehmung ist, bei vielen Mandanten, bei vielen Kunden ist die Nachfolgeplanung halt aktuell ungelöst. Und meine Erfahrung bei der BDO hat mir halt gezeigt, wenn man halt so einen ungeklärten Erbfall hat, dann sind es hinterher, wenn der Erbfall eintritt, ist meistens ein anderes Empfinden von der Steuerbelastung, die entsteht oder entstanden ist da, als tatsächlich hinterher entstanden ist. Und das führt hinterher in der Konsequenz hinterher zu Liquiditätsproblemen, zu Familienstreitigkeiten. Und das sind halt hinterher Aspekte, die man durch eine vernünftige Nachfolgeplanung im Vorfeld vermeiden kann. Und deswegen finde ich es halt ein sehr schönes Thema, dass die Nationalbank Vermögenstreuhand da als Family Office auch wirklich proaktiv auf die Kunden zugeht. Dieses Vertrauen uns auch entgegengebracht wird von den Kunden. Und dann hinterher in Kooperation mit dem jeweiligen Steuerberater, weil wir dürfen steuerlich und rechtlich nicht beratend tätig werden, dass dann in Kooperation mit dem jeweiligen Steuerberater eine vernünftige Nachfolgeplanung auf die Beine gesetzt wird. Und da ist halt hinterher immer der Mehrwert, dass man sagt, wenn jetzt, egal was passiert, und man hofft natürlich immer darauf, dass keines dieser Horrorszenarien passiert, dass jemand im Koma liegt, dass irgendwie die Kinder vorsterben, aber das sind alles Szenarien, die kann man jetzt, kann man einerseits rangehen, dass man sagt, okay, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass es passiert, aber wenn sie passieren, sind das alles Szenarien, die einen Worst-Case-Fall nach sich ziehen. Und das sind halt unter anderem Punkte, die wir probieren abzudecken, dass eben keins dieser Horrorszenarien dann noch finanziell überschlägt.
Okay, das ist ja wirklich ein sehr auch emotionaler Bereich. Also gerade wenn man betroffen ist, man geht zum Arzt und bekommt dann eine schlimme Diagnose, das passiert auch unvorbereitet. Aber jetzt hattest du gerade auch gesagt, das ist ja nicht nur das Gesundheitliche, sondern auch so dieses Gefühl, jetzt muss ich darauf Steuern zahlen. Und das ist ja eigentlich total verrückt. Wir leben alle damit, dass wir von unserem Lohn fast 50% Steuern zahlen in der Spitze, wenn man die Sozialversicherung reinrechnet und das läuft ganz blöd auch vielleicht 60%. Das akzeptieren wir alle, aber wenn es dann ins Erben geht und man zahlt vielleicht 20% Steuer auf etwas, was man nichts gemacht hat, dann wird das Ganze sehr emotional.
Ja, also ich finde es mit bei dem Thema Gerechtigkeit und insbesondere in diesem höchst emotionalen Thema, ist das immer schwierig zu beurteilen, was ist gerecht, was ist fair. Natürlich kann man jetzt einerseits sagen, man versteuert hinterher schon bereits versteuertes Geld. Andererseits muss man aber auch den Aspekt im Auge, im Blick halten. Die Erbschaftssteuer ist eine nicht unbeachtliche Einnahmequelle hinterher für den Staat. Und mit den Steuereinnahmen wird halt einfach der Staatshaushalt auch finanziert. Deswegen finde ich es schwierig. Die Ansicht kann man ja aber hinterher auch noch weiterführen, indem man sagt, okay, inwieweit ist es gerechtfertigt, dass zum Beispiel ein Unternehmen, nehmen wir einfach mal einen Wert 1 Milliarde Euro, weil ich es in der Vergangenheit mal selbst genau diesen Unternehmenswert knapp hatte, beim Mandanten, inwieweit ist es gerechtfertigt, dass dieses Unternehmen steuerfrei, es gibt eine sogenannte Unternehmensbegünstigung, in die nachfolgende Generation übergehen kann. Und ich vertritt dazu die Meinung, es ist gerechtfertigt, weil wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, dieses Unternehmen wird mit einer Erbschaftssteuer von 30% belastet. In der Regel hat ein Unternehmen keine 300 Millionen Euro mal eben auf der Bank liegen. Und wenn man jetzt hinterher dieses Unternehmen voll versteuern würde, klar kann man hinterher mit Stundungen arbeiten. Die Frage ist ja aber auch, werden diese Stundungen hinterher verzinst? Und zu was führt das denn hinterher? Dass man im Vorfeld probiert, so ein Unternehmen nicht in Deutschland steuerpflichtig zu haben, Dann reden wir wieder über das Thema Wegzugsbesteuerung, um solche Unternehmer doch noch irgendwie zu packen. Und deswegen finde ich schon, weil da hängen ja auch Arbeitsplätze dran, daran hängt ein Wirtschaftsstandort Deutschland dran. Und deswegen finde ich schon gerechtfertigt zu sagen, okay, für diese Unternehmer schaffen wir auch eine Begünstigung. Ob die jetzt so, wie die ausgestaltet ist, fair ist, darüber kann man lange diskutieren, aber ich glaube, wir werden niemals ein Erbschaftssteuerrecht haben, wo wirklich jeder drauf guckt und sagt, das ist fair.
Ich denke mir da immer, ich habe wirklich ein Unternehmen, das ist eine Milliarde wert, das hat man ja irgendwie ermittelt. Im Zweifel ist das ja auch, wenn jetzt nach Gesetz ermittelt wird, der echte Wert vielleicht sogar noch höher, das könnte durchaus sein am Markt. Und wenn ich das jetzt verkaufen würde, würde ich auch sehr viel Geld bekommen und der Käufer müsste das Geld ja auch bei der Bank aufnehmen, müsste es auch zurückzahlen. Insoweit wäre da doch gar kein Unterschied.
Wenn wir halt das Unternehmen verkaufen, dann fließt halt tatsächlich die Liquidität für eine Steuerzahl. Aber dann reden wir hinterher schlussendlich auch nicht mehr davon, dass wir irgendeinen Erbfall haben, irgendeinen Schenkungsfall haben, sondern dann haben wir einen tatsächlichen Kaufpreis, auf den hinterher eine Steuer anfällt. Wenn wir jetzt aber sagen, okay, ich habe ein Unternehmen, das wird hinterher verschenkt, vererbt, dann habe ich ja hinterher eine Steuerbelastung, die erstmal auf dem steuerlichen Wert im Raum steht. Natürlich habe ich hinterher die Möglichkeit, über ein IDWS-1-Gutachten oder sonstige Thematiken diesen Wert zu senken. Aber die Frage ist ja hinterher immer, auf welchen Wert? Und es ist immer da, wo keine Liquidität fließt, zum Beispiel beim großen Immobilienvermögen, sind ja die Bezahlungen von Erbschaftssteuern ein enormes Problem, wo man halt im Vorfeld frühzeitig ansetzen muss, weil wenn einem mit ausschließlich Immobilienvermögen halt man gerade schenken möchte und dann fällt einem auf, vielleicht reicht mein Gesamtvermögen, ist das so groß, dass es gar nicht zur Begleichung hinterher der Erbschaftsschenkungssteuer reicht, kommen wir halt relativ schnell in Probleme rein. Und da setzt man halt an, indem man sagt, man muss das Thema frühzeitig angehen.
Das ist ein gutes Stichwort. Wir als Experten wissen das. Wie schafft es denn auch, die Kunden da zu sensibilisieren? Also wie sieht da so ein bisschen die Marketingstrategie aus, dass man die auch wirklich dahin bekommt, über das Thema nachzudenken und sich beraten zu lassen?
Also ich finde, Marketingstrategie kann man das Ganze gar nicht nennen, weil Marketing, das war hinterher ein Thema zu BDO-Zeiten noch, wo man gesagt hat, okay, wie spricht man proaktiv Kunden hinterher drauf an? Weil einem 30-Jährigen zu sagen, auch du bist sterblich, ist immer ein schwieriges Thema. Einem 80-Jährigen das zu sagen, aber ebenfalls. Deswegen merkt man da halt wirklich, am einfachsten und am besten können es die Leute ansprechen, die über Jahre hinweg ein Vertrauensverhältnis zu ihren Kunden gewonnen haben oder zu ihren Mandanten. Das heißt, das kann zum Beispiel der Steuerberater sein, der sagt, hier, ich berate dich jetzt seit 10 Jahren und da ist so ein gutes Vertrauensverhältnis da, dass man das Thema da noch anspricht und sagt, okay, das ist nichts, was ich laufend berate. Da holen wir uns jetzt einfach mal Fachexpertise mit dazu, die dieses Thema ansprechen. Oder es sind zum Beispiel die Bankberater, die sagen, okay, ich betreue diesen Kunden schon seit 20 Jahren und da ist jetzt so ein Vertrauensverhältnis, dass man die gesamte Familie kennt, aber vielleicht auch weiß, dass da noch nichts passiert ist. Und dann ist ja immer die Frage, warum ist noch nichts passiert? Fühlt man sich nicht bereit, über dieses Thema schon zu sprechen? Ist einem das Problem auch gar nicht bewusst? Und in der Regel muss man doch sagen, ist meine persönliche Wahrnehmung, es ist gar nicht häufig das Thema, dass man sich mit dem Thema nicht beschäftigen möchte. Natürlich, keiner beschäftigt sich gerne mit dem Tod. Aber es ist häufig das Thema, dass man sagt, man weiß gar nicht, wie groß das Problem sein könnte und dass es dafür vielleicht vernünftige Lösungen gibt. Weil es ist ja viel mehr als, ich übertrage alle 10 Jahre in Höhe des steuerlichen Freibetrags an meine Kinder. Damit ist es ja, ich sag mal so, wenn ich 10 Millionen Euro Immobilienvermögen habe und ich fange mit 50 an zu übertragen, damit ist es mit 1, 2 Kindern ja auch nicht erledigt.
Jetzt sag ich mal, wenn es gut läuft und man geht das Ganze in einer guten Situation an, ist das ja nur eine Sache von Planung. Hast du denn auch schon Fällen erlebt, wo dann, ich sag mal, in einer Krisensituation vom Unternehmen das Nachfolgethema aufgekommen ist? Das stelle ich mir viel schwieriger vor, weil das sind ja meine Optionen eingeschränkt.
Ja, also ich hatte das aber in meiner vorherigen Berufsstation den einen oder anderen Fall, dass man dann halt wirklich gesagt hat, okay, es geht jetzt hier nicht mehr um eine Gestaltung, sondern rein um eine Deklaration. Und da hat ich das schwerpunktmäßig gemacht, Unternehmensvermögen zu bewerten, also große Konzerne mit hunderten Gesellschaften im Zweifel. Und da war das natürlich hinterher blöd, weil bei Unternehmensvermögen haben wir halt eine Eingangsvoraussetzung, eine sogenannte Bruttoverwaltungszinsquote. Das jetzt auszufüllen, wird hier wirklich den Rahmen sprengen, aber das ist halt eine starre Quote. Wenn ich die Quote überschreite, bin ich aus dem Thema Unternehmensbegünstigung raus. Wenn ich die Quote unterschreite, gucke ich halt im nächsten Schritt, was ist denn tatsächlich begünstigt von diesem Wert. Und wenn man jetzt natürlich zu dem Ergebnis kommt, man kann diese Quote nicht mehr beeinflussen, weil Erbschaftssteuer strenges Stichtagsprinzip. Und das Ergebnis ist, das Unternehmen ist nicht begünstigt, voll steuerpflichtig. Und man weiß im Vorfeld schon, dass die Liquidität weder bei dem Erblasser noch bei den Erben gegeben ist in dieser Größenordnung, überlegt man dann halt, okay, wie sieht's aus? Mache ich einen Gutachtenwert? Auf welchen Wert würde ich runterkommen? Aber häufig ist das Szenario doch so, dass selbst der Gutachtenwert hinterher, wenn man ihn zugrunde legt, an Erbschaftssteuer hinterher darauf nicht bezahlt werden kann. Und das sind dann Fälle, wo ich auch ehrlicherweise sagen muss, das geht einem persönlich sehr nah.
Jetzt ist es ja schon ein sehr spezialisiertes Thema, was du machst, was doch nicht einfach ist. Persönlich meine ich bei dem Thema Nachfolge, egal ob das jetzt ein Erbe ist, Unternehmensverkauf, sehen die Menschen, das ist das größte Problem. Die müssen sich aufeinander einstellen, es kommen neue Arbeitsstile. Betreust du da auch die Menschen persönlich oder habt ihr dann auch immer einen Coach dabei?
Also von bis, also unser Standing ist erstmal, dass wir sagen, okay, wir wollen es irgendwie alle Themen, die bei so einem Komplex auftreten können, die bei so einer Paarung aufkommen können, wollen wir aus einer Hand beraten können und konzeptionieren können. Das heißt, wir haben da im Zweifel Steuerberater, mit denen wir zusammenarbeiten, Wirtschaftsrechtsanwälte, Notare. Das Thema emotionaler Übergang in dem Unternehmen hinterher auch von der Führungsmentalität, ist ein Thema, was doch sehr selten berücksichtigt wird, generell bei solchen Planungen, weil das einfach ein Thema ist, das spricht man an. Häufig ist dazu aber das Feedback, dass das dann hinter unter den Tisch gekehrt wird. Ich hatte da in der Vergangenheit schon ein, zwei Mal gute Erfahrungen gesammelt, wirklich mit einem Wirtschaftspsychologen an so ein Thema ranzugehen. Das heißt, dass man gesagt hat, okay, man macht mal wirklich so einen Workshop und spricht mal über die Themen, wie ist auch die Mentalität von Senior, wie ist die Mentalität von Junior, welche Führungsstile, insbesondere da, wo man sagt, es soll ja, dass man Teil der Unternehmensanteile übertragen werden und nicht direkt alles. Da macht sowas Sinn. Wird aber, muss man auch sagen, wenn man sich mal so in der Nachfolgeplanung, man kennt sich so ein bisschen gegenseitig, wenn man da mal rumfragt. Ich kenne fast keinen Berater, der sowas mal angesprochen hat und dann wirklich mal proaktiv da in Medias Res gegangen ist.
So, zum Abschluss hin, wie siehst du denn in eurem Bereich die Zukunft mit KI? Merkt man das jetzt schon, dass ihr da meinetwegen Unterstützung bekommt, Hilfe bekommt oder ist das noch gar nicht so relevant?
Ist schwierig. Also ich würde sagen, in so einem höchst emotionalen Thema, solange KI nicht nachempfinden kann, sind wir da, glaube ich, noch relativ weit von entfernt, dass KI unterstützen kann. Ich hatte es in der Vergangenheit primär aber privat, Interesse halber, weil ich auch von Studenten auf genau dieses Thema schon häufig angesprochen worden bin, mal an der einen oder anderen Stelle angebracht. Und KI hatte da bislang bei mir immer den Hang zur Steuerhinterziehung, muss man ganz klar sagen. Vermutlich liegt es daran, wie man es auch geprompt hat, den ganzen Input. Das ist ein spannendes Feld. Es wird definitiv digitaler in der Steuerbranche werden. Definitiv werden einige Tätigkeiten wegfallen, bis aber so spezifische Sachen wegfallen. Das heißt, wo es wirklich hochspeziell ist und von den Sachverhalten wirklich umfangreicher, wird es, glaube ich, noch eine sehr lange Weile dauern. Aber schlussendlich sagen kann man es auch nicht. Bleiben wir gespannt.
Matthias, ein ganz tolles Schlusswort von dir. Vielen lieben Dank, dass du bei uns warst.
Vielen lieben Dank auch, Daniel, an dich für die Einladung und ein spannendes Thema.
Das war's mit unserem Kanzlei-Podcast. Die Steuermannschaft bedankt sich fürs Zuhören und freut sich über weitere Follower und Likes. Bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder gemeinsam Kurs Richtung Zukunft setzen.